wir haben einen kleinen Sohn und ich habe in Anspruch genommen die Elternzeit, die mir zusteht. Und es war eine unvergessliche Zeit. Mit unserem Sohn Liam waren wir viel unterwegs. Wir haben auch zu Hause einiges renovieren müssen. Er hatte jetzt sein Kinderzimmer. Das war für meine Frau, aber auch für mich ganz, ganz wichtig. Mit anderen Worten, wir waren viel beschäftigt. Und wir waren auch im Urlaub und haben festgestellt, jedes Mal, wenn wir vom Urlaub zurückkommen, dass wir mit einer Menge Bilder nach Hause zurückkommen. Und ich frage mich, warum machen die Leute so viel Bilder? Mittlerweile hat jeder, ich habe mein Handy bewusst, mein Smartphone im Auto gelassen, mittlerweile ist es wichtiger bei einem Smartphone, wie viel Megapixel die Kamera hat, als ob man gescheit mit dem Teil telefonieren kann. Und ich frage mich, wofür ist das Smartphone wirklich da? Ist es zum Telefonieren oder ist es eher zum Bilder machen? Und ich habe festgestellt, für uns Menschen sind Erinnerungen ganz, ganz wichtig. Ich möchte euch folgende Gedankenexperiment mal vorstellen. Stellt euch mal vor, ihr verliert innerhalb von ein paar Sekunden alle Erinnerungen vom Leben, die ihr bis jetzt gemacht habt. Könnt ihr euch mal das nur für eine Sekunde vorstellen? Euer ganzes Leben, alles, was ihr in den letzten 41, 35, 66 Jahren erlebt habt, ist ausgelöscht. Ist nicht mehr da. So wie eine Festplatte, die praktisch neu formatiert wird und die alten Informationen, die auf der Festplatte gespeichert wurden, sind nicht mehr da. Ich glaube, einige von euch würden sagen, Gott sei Dank. An bestimmte Sachen will ich mich überhaupt nicht erinnern. Aber stellt euch mal vor, dass keine selektive Auslöschung der Erinnerungen vorhanden ist, sondern eine totale, eine ganzheitliche. Das wäre schlimm. Ich weiß nicht, ob ihr solche Bücher oder Romane oder Filme kennt, wo bei einem Autounfall der Ehemann auf einmal sein komplettes Gedächtnis verliert. Und die Frau muss ihn überzeugen, erstmal, dass sie seine Ehefrau ist. Sie soll ihn dann überzeugen, dass sie zwei gemeinsame Kinder haben. Sie erzählt ihm von den Flitterwochen und er guckt sie so entgeistert an und sagt, alles schön und gut, aber ich kann mich an nichts erinnern. Es gibt Geschichten, wo tatsächlich Frauen, ich glaube, Frauen haben da mehr Women Power, um diese schwierige Zeit durchzustehen. Und sie schaffen es irgendwann, dass die Männer ihre Erinnerungen wieder langsam zurückgewinnen und ihr Leben, das alte Leben, mit allen Höhen, aber auch mit allen Tiefen, wieder zurückgewonnen wird. Wir Menschen sind angewiesen auf Erinnerungen. Wir brauchen Erinnerungen. Und Deutschland ist ein ganz besonderes Land. Ich will jetzt kein Fass hier aufmachen mit dem Zweiten Weltkrieg, aber das ist ein der wenigen Länder, die tatsächlich eine bestimmte Erinnerungskultur, so nennt man das in der Soziologie, pflegt. Und das ist ganz wichtig. Andere Länder pflegen so eine Erinnerungskultur nicht. Und sie erinnern sich sehr stark an die triumphalistischen Momente der Vergangenheit, aber wollen überhaupt nicht über die negativen Erfahrungen der Geschichte sprechen. Bilder können unterschiedliche Emotionen in uns hervorrufen. Und als vor 2 Jahren meine Frau und ich in Bulgarien waren, hat sie meine alte Alben entdeckt aus der Zeit der Schule, und vor allem aus der Zeit im Gymnasium. Und da hat sie so unterschiedliche Leute kennengelernt. Und die war so begeistert und so neugierig, weil es gab ein paar Geschichten, die sie nur vom Hören erzählt bekommen hat. Und da hat sie viele Bilder abfotografiert mit ihrer kleinen Canon-Kamera. Und die sind jetzt digitalisiert und sind bei uns zu Hause. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man sich die Bilder anschaut, es ist rein so von der neurobiologischen Vorgehensweise her, Erinnerungen sind oft an eine bestimmte Emotion verknüpft. Das heißt, wir speichern in unserem Gehirn nicht nur ein visuelles Bild, sondern wir speichern auch Geräusche ab, wir speichern Geschmäcker, wir speichern auch eine bestimmte Stimmungslage ab. Das ist alles drin. Und wenn wir ein Bild sehen, es ist oft Papierform oder digital, da werden die alten Emotionen auf einmal hochgerufen. Wenn man zum Beispiel ein Bild sieht von einem Kind, 6, 7 Jahre alt, neben einem Löwenkäfig, kann ich mir gut vorstellen, das Kind würde in 20 Jahren sagen, ich kann mich immer noch an den Löwen erinnern, wie groß dieser Löwe war, und einmal hatte sogar ein Laut von sich gegeben, und so etwas habe ich noch nie gehört. Und jedes Mal, wenn ich dieses Bild sehe, erinnere ich mich an den großen Löwen und an sein Roar. Ich habe ein Bild von meinem 18. Geburtstag und da sitze ich mit meinen Freunden und es ist ein Kuchen, gebacken von meiner Mutter. Ich kann euch sagen, rein objektiv, wahrscheinlich habe ich viel leckere Kuchen danach gegessen. Vielleicht, wenn man beim Winkelstüber ist und bayerisch Creme isst, es ist schon eine leckere Geschichte. Muss man zugeben. Ja? Unabhängig, ob man sich vegan oder zuckerfrei ernährt. Es ist schon eine spannende Sache und leckere Sache. Für mich persönlich aber ist der Kuchen von meiner Mutter gebacken zu meinem 18. Geburtstag der Kuchen schlechthin. Kein bayerisch Creme, keine Sachertorte, nichts, ja, von der beste Konditorei Münchens kommt an diesen einen Kuchen heran. Das ist eine subjektive Wahrnehmung. Ja, aber ich kann immer noch mich an diesen Geschmack erinnern. Ich möchte mit euch zum Abendmahl einen Text lesen. Ich werde euch nicht über meine Kindheitsfotos erzählen, das war nur die Einleitung. Und dieser Text ist die Grundlage unserer Gedanken heute. 1. Johannes, Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. 1. Johannes, Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Die Grundlage christlicher Gemeinschaft, das ist die Überschrift bei mir. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Spannender Text. Geschrieben vor ungefähr 2000 Jahren. In einer Zeit ohne iPhone, ohne Canon-Kameras. In einer Zeit, wo alles Kopfkino war. In einer Zeit, wo die menschliche Geschichte mündlich tradiert wurde. In einer Zeit, wo der Vater seine Erfahrungen dem Sohn und der Tochter erzählt hat. Und dieser Sohn und dieser Tochter haben es dementsprechend an seinem Sohn und an seine Tochter erzählt. Und die wiederum weiter und weiter und weiter. Und Leute, so ist dieses Buch zu uns 2000 Jahre später angekommen. Weil es Leute gab, die sich diese Botschaft, diese Geschichten, diese Erzählungen von Abraham, Isaac und Jakob und Josef und Joshua und Mose sich gemerkt haben. Und die haben sich diese Geschichten nicht nur gemerkt, sondern sie haben sie weiter erzählt. Sie haben nicht geschwiegen. Und immer da, es gibt diese Texte im Alten Testament, wo Männer oder Frauen geschwiegen haben und nicht weiter erzählt haben, ist was Schlimmes passiert. Nämlich die Geschichte, die Heilsgeschichte eines Volkes, ist nicht weitergegeben worden. Wir leben in einer sehr individualistisch geprägten Zeit. Wir glauben manchmal, unser Leben beginnt und endet mit uns. Aber so ist es nicht. Wir sind auch ein Produkt einer Geschichte. Wir haben unsere Eltern, wir haben unsere Großeltern. Manchmal ist dieser Gedanke an unsere Eltern oder Großeltern, an unsere Vorgeschichte voller toller Erfahrungen. Manchmal sagen wir, oh, ich hätte mir eine andere Geschichte gewünscht. Aber so sind wir. Wir leben nicht nur für uns und in der Regel endet die Welt nicht auch mit uns, sondern so wie wir sind, so wie wir denken, so wie wir fühlen, wird automatisch unseren Kindern auch weitergegeben. Manchmal glauben wir, sie sind nur eins und sie checken das nicht. Sie merken das nicht. Oh nein, ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, sie checken sehr viel. Johannes beschreibt an dieser Stelle die Grundlage der christlichen Verkündigung und der christlichen Gemeinschaft. Und ist euch aufgefallen, wie er beginnt? All das, was wir gesehen haben, was sagt er zuerst? Was wir betastet haben, oder? All das, was wir gehört haben. Die biblische Geschichte, die biblische Erinnerungskultur, liebe Geschwister, beginnt immer mit dem Hören. In einer Zeit, die nicht so visuell geprägt war wie unsere heute, war es nicht wichtig, was du gesehen hast. Es war viel, viel wichtiger, was du gehört hast. Das wichtigste Gebot im Alten Testament, es steht im 5. Mose, Kapitel 6, Vers 4, Höre Israel oder Schema Israel. Das wichtigste Gebet der Juden bis zum heutigen Tag beginnt nicht siehe Israel oder betaste Israel oder fühle Israel, nein, höre Israel. Das heißt, das Hören für die Menschen der damaligen Zeit war das Allerwichtigste. Ich habe die Texte hier mir aufgeschrieben. In Jeremia gibt es einen Text unter vielen, 7, Kapitel 7, Vers 13. Immer als das Volk Israel aufgehört hatte, auf die Stimme Gottes zu hören, ging es mit dem Volk bergab. Und jetzt machen wir eine Veränderung oder eine Verschiebung 2000 Jahre später. Wir sind bei der Stewa und ich sehe förmlich die Gruppenleiterin oder den Gruppenleiter vor mir, schreiend ist ein bisschen unangenehm ausgedrückt, aber ziemlich laut reden, warum tust du das oder jenes? Hast du mir nicht zugehört? Natürlich hat das Kind zugehört, aber das Kind hat keine WhatsApp-Nachricht bekommen von dem Fadi-Leiter. Heute sind wir anders geprägt. Heute beachten wir das, was wir sehen. Am besten auf dem Bildschirm. Das, was uns jemand sagt, das, was jemand uns erzählt, kommt manchmal hier rein und hier raus. Deswegen in den Gemeindekontext, in dem familiären Kontext, haben wir so viele Schwierigkeiten. Johannes möchte uns anlässlich dieses Abendmahls ermutigen, besser aufeinander zuzuhören. Und er möchte uns nicht als Geschwister nur ermutigen, aufeinander zuzugehen und zuzuhören. Er möchte uns als Ehepartner und Ehepartnerinnen, als Kinder und Eltern, als Ältere und Jüngere, als Menschen mittleren Alter und Menschen, die gerade ihr Leben durchstarten, aufeinander besser zu achten und zuzuhören. Weil die Fähigkeit des Zuhörens ist die Grundlage der gemeinsamen Geschichte. Ohne das Zuhören verlieren wir ein wesentliches Element unserer zwischenmenschlichen Kontakte. auch in der damaligen Zeit, ohne Computer und ohne Smartphone, war das Sehen eine ganz wichtige Geschichte. Die Möglichkeit zu sehen, war sehr, sehr wertvoll. Viele kranke Leute sind zu Jesus Christus hingegangen und haben gesagt, Rabbi, ich habe nur einen Wunsch. Gib mir bitte mein Sehvermögen wieder zurück. Ich möchte sehen. Und interessanterweise, das Erste, was viele Blinde gesehen haben, war Jesus Christus, das Gesicht Jesu Christi. Und das ist ein interessantes Bild, aus meiner Sicht sogar ein sehr wichtiges Bild für die Zukunft. Das Erste, was wir eines Tages sehen werden, wenn wir verwandelt werden, ob als auferstandene Menschen oder als Menschen in diesem Körper, aber verwandelt in einen neuen Körper, in eine neue Form, das Erste, was wir sehen werden, ist die Herrlichkeit Jesu Christi. Das Sehen im Alten Testament ist eine sehr tricky Geschichte, weil wir auch in den 10 Geboten ein Anti-Seh-Verbot haben. Mit anderen Worten, man durfte von Gott sich kein Bildnis machen. Und das ist etwas Einmaliges. Durch den jüdischen Glauben, durch die jüdische Tradition ist diese Bilderverbot-Mentalität eingeführt worden. Das heißt, das Sehen hat in dem biblischen Text zwei Ebenen. Ich möchte euch nicht belasten mit Griechisch, aber es ist interessant. Es gibt zwei Vokabeln, zwei Wörter, zwei Begriffe, die das Sehen beschreiben. Einmal das Chorau, das flüchtige Sehen, und einmal das Theastai. Theastai kann auf Deutsch am besten mit Betrachten übersetzt werden. Und wortwörtlich bedeutet das, ich konzentriere mich auf das Subjekt oder Objekt meiner Betrachtung, damit ich seine Wesenszüge mir aneignen kann. Ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber ich werde es wiederholen. Ich konzentriere mich auf ein Subjekt, ja, auf die Person meiner Betrachtung, damit ich die Wesenszüge dieser Person mir aneignen kann. Das ist nicht nur flüchtiges Sehen, das ist nicht nur, ich gucke mal kurz drüber oder ich habe deine E-Mail kurz überflogen oder ich habe das Buch mal ein bisschen mir angeschaut, ich habe mich aber nicht so sehr in deinen Brief vertieft, das ist nicht unbedingt sehr nett, ja? Sondern ich habe mich so auf dich konzentriert, dass es mir wichtig ist, deine Wesenszüge oder das, was deine Geschichte ausmacht, zu verstehen. Die Indianer haben ein ganz wichtiges Sprichwort. Ich versuche in deine Mokassin, in deine Schuhe hineinzuschlüpfen. Ich möchte dich besser kennenlernen. Und das ist eine ganz interessante Haltung, die hier Johannes beschreibt bezüglich der Verkündigung. Er beginnt mit dem Zuhören, mit der Grundhaltung und setzt das fort, indem er sagt, was wir auch gesehen haben. Sie haben Jesus Christus nicht nur vom Weiten gesehen, sondern sie haben 3,5 Jahre mit ihm verbracht. Ganz spannend, die Passivform auf Griechisch für gesehen werden kann auch übersetzt werden mit sich offenbaren. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Immer wenn wir in der Bibel Männer kennengelernt haben oder Frauen, die Gott in irgendeiner Form gesehen haben, handelt es sich von einer persönlichen Offenbarung Gottes, die wir als Menschen nicht erzwingen können. Als Jesus Christus die drei Jünger, Petrus, Johannes und Jakobus, auf dem Berg der Verklärung mitgenommen hat, sie wussten im Vorfeld nicht, was da oben passieren wird. Alle drei waren überrascht, weil Jesus sich auf einmal offenbart hat, so damit sie ihn sehen konnten. Als Mose auf den Berg Sinai gekommen ist, um die hochgekraxelt ist, um die 10 Gebote abzuholen, er hatte einen expliziten Wunsch. Er wollte Gott sehen. Ist Gott auf seinen Wunsch eingegangen? Jein, teilweise. Er sagt dir von vorne, mein Angesicht kannst du nicht sehen, sondern du kannst mich nur vom hinten sehen. Das heißt, immer wenn der Mensch unbedingt Gott sehen wollte, war Gott zögerlich. Manchmal aber in bestimmte einmalige Situationen im Leben, wo wir es am wenigsten erwarten, offenbart sich Gott auf seine spezielle Art und Weise. Und ich bin mir sicher, unter uns gibt es eine Menge Leute, die Gott auf ihre persönliche Art und Weise gesehen haben. Und Gott persönlich zu sehen, ist immer ein Geschenk. Es ist ein Offenbarungsgeschenk. Man kann das nicht erzwingen. Man kann nicht sagen, jetzt will ich Gott sehen und Gott soll sich mir offenbaren. Jetzt setze ich mal hier hin und solange er sich nicht offenbart hat, stehe ich nicht mehr auf. Man kann Gott nicht in ein bestimmtes Korsett einzwängen. Und das größte Problem im Alten, vor allem im Alten Testament, auch im Neuen, aber im Alten Testament, ist, dass heidnische Völker immer wieder versucht haben, Gott in ein bestimmtes Korsett einzupressen. Liebe Geschwister, ich bin mir sicher, dass wir alle gewisse Erwartungen haben vom Leben, von unserem Ehepartner oder Ehepartnerin, von unseren Kindern. Wir haben Erwartungen an die Gemeinde, wir haben Erwartungen an die Politik, wir haben Erwartungen an Sozialamt, wir haben so viele Erwartungen. Und in der Regel sind wir so konzipiert, wenn unsere Erwartungen nicht entsprochen werden, dann sind wir enttäuscht. Und das ist wahrscheinlich verständlich. Mir geht es ähnlich. Ich bin nicht viel anders in meiner Reaktion. Nur wenn es um Gott geht, wenn es um die Offenbarung, um die persönliche Offenbarung Gottes geht, dann sind wir nicht in der Lage, bestimmte Erfahrungen oder Erlebnisse zu erzwingen. Sie sind immer ein Geschenk. Und ich hoffe sehr, dass wir heute im Rahmen dieses Abendmahlgottesdienstes auch eine Gotteserfahrung erleben können. Es gibt noch eine dritte Beschreibung. Und Johannes sagt, was wir gesehen oder betrachtet haben. Und schließlich sagt er auch, was wir betastet haben. Und das mit dem Betasten ist wirklich eine ganz interessante Erfahrung. Weil keiner von uns kann sagen, ich habe Gott betastet. Ich habe ihn berührt. Ich weiß, wie sich sein Körper nach der Auferstehung anfühlt. Aber es gibt eine Person. Und seine Geschichte, die Geschichte dieser Person, ist beschrieben im Johannes Kapitel 20. Ich möchte nur einen Vers lesen, wo Thomas zu Jesus Christus, zu dem Auferstandenen herkommt. Johannes Kapitel 20, Vers 27. Und es steht Folgendes hier. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meiner Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und später wird Jesus zu gleichen Thomas sagen: Du hast mich berührt und glaubst. Selig sind diejenigen, die an mich glauben, ohne mich berührt zu haben. Ich bin als Pastor manchmal mit jungen Leuten konfrontiert, die eine Fernbeziehung haben. Und Fernbeziehungen sind eine spannende Geschichte. Sie können gut ausgehen, Sie sind aber auch ein enormes Risiko. Man sagt, wenn das Feuer der Liebe schwach ist und der Wind kommt, wird dieses Feuer ausgelöscht. Wenn aber das Feuer der Liebe stark ist, kann ein Windstoß dieses Feuer noch mehr zum Entfachen bringen. Vor sehr langer Zeit, mittlerweile sind es 25 Jahre gewesen, ich war für 6 Wochen in Bogenhofen bei einem Sprachkurs, Sommersprachkurs. Da waren Leute aus der ganzen Welt und unter denen war eine Familie. Damals sind sie wahrscheinlich so um die 45, hatten 2 Söhne. Und sie kam aus Brasilien, er kam aus Argentinien. Und als sie sich kennengelernt haben, was in einer Zeit ohne E-Mail und die politischen Umstände in Argentinien haben das auch nicht erlaubt, dass sie sich mehr als einmal im Jahr sehen und persönlich treffen. Sie hatten 5 Jahre lang eine Fernbeziehung und in diesen 5 Jahren haben sie sich nur 5-mal getroffen. Wir waren alle vom Hocker, als junge Männer und Frauen, die ihre Geschichte uns damals da angehört haben, und haben sie gefragt, was habt ihr in der restlichen Zeit gemacht? Und der Mann hat ganz still die Frage beantwortet, ja, wir haben uns Briefe geschrieben. Und wir wie Briefe geschrieben? Sagt er, ganz normal, mit der Hand. Wir haben Briefe geschrieben, den Brief abgeschickt, 10 Tage später ist der Brief angekommen und dann brauchte die andere Seite ein bisschen Zeit, um sich zu überlegen, was sie zurückschreibt. Sagen wir mal ein paar Tage, wurde die Antwort zurückgeschrieben und zurückverschickt, 10 Tage später, das heißt insgesamt wahrscheinlich 20 Tage, mehr als 2 Wochen oder 3 Wochen, und da kam die Antwort. Und die Frau hat uns angeschaut und sagte, wahrscheinlich sind wir aus diesem Grund auch heute immer noch verheiratet, weil wir uns sehr gut kennenlernen durften und wir haben gelernt, dass eine Beziehung auf Geduld und Ausdauer aufbaut. Thomas war derjenige, der keine Geduld und Ausdauer hatte. Er wollte alles sofort haben, damit er glauben kann. Und ich muss sagen, wir sind in einer Zeit, wir leben in einer Zeit, wo der Wunsch von Thomas sich nicht erfüllen kann. Wir können Jesus Christus nicht betasten. Auch das, was wir hier heute erleben, mit dem Brot und mit dem Traubensaft, das sind nur Symbole. Die Theologie spricht von Erinnerungssymbolik. Das ist nicht Jesus Christus persönlich. Und das ist auch nicht sein Blut. Das sind Symbole, die auf sein Blut und auf sein Leib hindeuten. Mehr nicht. Da ist kein Hokuspokus drin, kein Sakrament. So ist es nicht. Ja. Wie andere Kirchen das glauben. Ja. Nur die Haltung, die hier beschrieben wird, ist eine, die auch die Leute berücksichtigt, die es schwer haben mit dem Glauben. Und mit solchen Menschen werde ich immer öfters konfrontiert. Mir wurde letzte Woche von einem Fall berichtet, von einer Pastorin, evangelischer Pastorin, die bei einem Unfall ihren Fuß verloren hat. Jetzt hat sie eine Prothese. Und sie hat ihren Dienst quittiert nach dem Unfall. Sie sagt, ich kann nicht mehr als Pastorin arbeiten. Und das ist nicht das Allerschlimmste, sondern sie sagte, ich kann nicht an Gott glauben. Ich kann nicht mehr an einen Gott glauben, der so etwas in mein Leben zugelassen hat. Und ich habe mir gedacht, sei nicht sehr schnell in deinen Gedanken, diese Frau zu verurteilen. Wer weiß, wie du reagieren würdest, wenn dir etwas passiert, von denen du noch nie in deinem Leben gerechnet hättest, dass es möglich ist, etwas Negatives. Johannes versucht angesichts der christlichen Gemeinschaft, die er hier beschreibt, unterschiedliche Bedürfnisse abzudecken. Und er sagt, Leute, im Grunde genommen Um christliche Gemeinschaft zu haben und zu pflegen, brauchen wir eine Grundhaltung. Und diese Grundhaltung ist, auf Gott und aufeinander zuzuhören. Das ist ganz wichtig. Manchmal gibt Gott dem einen oder anderen die Gelegenheit, Gott auf eine besondere Art und Weise zu erleben. Eine spezielle Offenbarung, die man nicht erzwingen kann. Sie ist immer ein Geschenk. Und manchmal geht Gott so tief auf unsere Bedürfnisse ein, weil er unsere Sehnsucht sieht und kennt und gleichzeitig aber auch unser Unvermögen, diese Sehnsucht zu stillen, und sagt, okay, ich gewähre dir einen Blick in meiner Gegenwart, weil du mir sehr wichtig bist. Ich bin sehr froh, dass wir heute die Gelegenheit haben, Abendmahl miteinander zu feiern. Es ist das Beispiel christlicher Gemeinschaft par excellence. Und wenn das nur eine Routine gewesen wäre, würde das den Zweck und den Sinn des ganzen Gottesdienstes nicht erfüllen. Ich hoffe sehr, dass wir durch das Abendmahl erstmal unsere Grundhaltung nochmal überprüfen. Bin ich bereit, auf die Stimme Gottes zuzuhören? Und das offenbart sich oft auf die Art und Weise, wie ich auf meine Schwestern, auf meine Brüder, auf meine Frau, auf meinen Mann bereit bin, zuzuhören. Ist dieses Brot und diesen Wein nur etwas, was runtergespült wird? Oder ruft dieses Symbol eine Erinnerung in mir hervor, die in meinem Herzen und in meiner Seele etwas bewirkt, was auch mein geistliches Leben stärkt und hoffentlich auch nachhaltig verändert? Ich bin fest davon überzeugt, dass ein Abendmahl-Gottesdienst auch eine Glaubenserfahrung sein kann. Dass die Fußwaschung eine Glaubenserfahrung ist, wenn man das zulässt, wenn man das möchte, wenn man das will. Und wenn Johannes diese Erinnerungskultur beschreibt, er sagt nicht, es ist Erinnerung um der Erinnerungswillen, sondern er sagt zum Schluss, und somit schließe ich meine Predigt ab, und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Es geht nicht um einen Gottesdienst, Abendmahl-Gottesdienst abzuhacken. Es geht nicht darum, etwas zu veranstalten, sondern es geht in erster Linie darum, um Freude hervorzurufen. Und über diese Freude sagt er etwas im Philipper Kapitel 2, Vers 2, und das ist der letzte Vers, mit dem ich meine Predigt abschließen möchte. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Das bedeutet Freude im biblischen Sinne. Gleichen Sinnes. Nicht gleiche Meinung, aber gleiche Zielrichtung. Einträchtig und einmütig. Zusammen in unsere Refokussierung auf Jesus Christus. Ohne ihn ist all das, was wir machen, bedeutungslos. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen gesegneten Abendmahl-Gottesdienst. Alle hier Anwesenden sind eingeladen, daran teilzunehmen. Wir pflegen die Fußwaschung davor. Und zur Fußwaschung möchte ich den Text aus Johannes Kapitel 13 vorlesen, ab Vers 1. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater, und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er von Mal auf, leckte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Gottes Segen dabei.